Und ich weiß doch ganz genau, dass ich damals gedacht habe, genau das will ich auch machen. Ich fand das so cool, was der wirklich in der Schule erzählt hat und dachte, wow, das ist genau der Job, den ich mir vorstelle. Wir haben ein riesen Portfolio an Workshops, die wir anbieten. Und tatsächlich ist das Schreiben das Einzige, was wir nicht anbieten. Ich finde die Arbeit mit Jugendlichen extrem inspirierend. Diese Themenideen, die wir zum Beispiel in den Themenkonferenzen haben, das ist alles wirklich jenseits von dem, was klassische Medien machen.
Das war Hatice Karaman, Chefredakteurin der Jugendredaktion Salon 5 von Korrektiv und heute zu Gast bei uns im Podcast. In dieser Episode sprechen wir über ihren Weg in den Journalismus, was sie von Jugendlichen über ihre Arbeit gelernt hat und warum sie angehenden RedakteurInnen nicht mehr beibringt, zu schreiben.
Reporter Insights ist eine Produktion der Reportageschule und Reportagen FM.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reporter Insights. JournalistInnen erzählen ihre Geschichte. Ich bin Anton Benz und Teil des 21. Jahrgangs an der Reportageschule in Reutlingen. Jeden Monat laden wir für den Podcast JournalistInnen ein, die uns inspirieren, und fragen sie aus. Wir wollen wissen, wie sie selbst mal angefangen haben, wie sie mit Scheitern umgehen und welcher Tipp ihnen zum Start ihrer Karriere am meisten geholfen hat. Hatice Karaman hat Journalismus und Politikwissenschaften studiert. Nach ihrem Volontariat bei Korrektiv half sie dabei, die Jugendredaktion Salon 5 von Korrektiv aufzubauen. Dieses Angebot soll speziell in strukturschwachen Regionen den Journalismus und den demokratischen Diskurs stärken. Hallo Hatice, seit vergangenem Jahr bist du Chefredakteurin von Salon 5, der Jugendredaktion von Korrektiv. Die gibt es mittlerweile ja an 5 Standorten. Wo erreiche ich dich denn heute?
Du erreichst mich gerade an unserem Hauptstandort in Bottrop.
Das ist ja eher eine kleinere Stadt im Ruhrgebiet. Die renommiertesten Medienhäuser sitzen ja aber in Berlin oder Hamburg. Hat es dich denn nie in die Metropolen des deutschen Journalismus gezogen?
Also tatsächlich ja. Und ich habe auch immer gedacht, wenn ich Journalistin werden will, muss ich unbedingt nach Berlin. Ich habe gedacht, ich muss nach Hamburg, nach Köln. Ich hätte mir niemals vorstellen können, so guten Journalismus im Ruhrgebiet zu machen. Aber durch Salon 5 und durch Korrektiv habe ich gemerkt, ja doch, das ist möglich. Und vor allem ist das auch verdammt wichtig, dass Journalisten eben nicht nur in den Großstädten sind.
Und du hast ja auch trotzdem schon ganz viel Aufmerksamkeit von großen Medien auf dich gezogen. Der Spiegel hat dich zum Beispiel in seiner ersten Ausgabe von 2025 zu den 100 HoffnungsträgerInnen in Deutschland gezählt. Vielleicht kannst du ja mal ganz kurz erzählen, was ihr in der Jugendredaktion von Korrektiv genau macht.
Ja, sehr gerne. Wir zeigen Jugendlichen zwischen 13 und 18 das journalistische Handwerk. Das heißt, wir zeigen ihnen, wie Medien funktionieren, wie Journalismus funktioniert, damit sie lernen, warum Journalismus wichtig für ihr Leben ist und vor allen Dingen auch, warum Journalismus wichtig für die Demokratie ist. Die meisten Jugendlichen, die zu uns kommen, haben eigentlich gar keine Lust auf Journalismus und die kennen teilweise Journalismus auch gar nicht. Wenn ich die dann mal frage, sagen sie, ja, das sind ja irgendwie so Influencer oder sie nennen dann zum Beispiel Instagram-Namen. Aber durch Salon 5 lernen sie, wie wichtig die Arbeit von Journalisten sind. Und vor allem lernen sie auch, warum Nachrichten wirklich gerade in Zeiten von KI-generierten Inhalten, von Desinformation, von Propaganda auf TikTok und Instagram, warum das gerade so wichtig ist. Und das zeigen wir denen quasi.
Ihr arbeitet ja vor allem mit Audio und Video. Und wir an der Reportageschule in Reutlingen, wir lernen hauptsächlich noch das Schreiben. Meinst du, können wir mit so langen Texten, wie wir die hier in Reutlingen lernen, so junge Menschen überhaupt noch erreichen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ein riesen Portfolio an Workshops, die wir anbieten. Und tatsächlich ist das Schreiben das Einzige, was wir nicht anbieten. Also ganz viele fragen immer, hä, warum bietet ihr denn gar kein Schreiben an? Und man schreibt doch Texte und ich sage immer, ganz ehrlich, das interessiert die Jugendlichen leider gar nicht. Ich weiß, dass das auch gerade für Journalisten, die unglaublich gerne schreiben, und ich habe auch früher zu dieser Kategorie gehört, sehr schwierig ist nachzuvollziehen, weil Text ja auch teilweise wirklich so eine Reportage, die man dann schreibt, auch wirklich so etwas ist, was man total gerne als Journalist macht, wenn man vom Texten kommt. Aber die wenigsten Jugendlichen lesen Texte und vor allem wollen sie schon selber gar keine Texte schreiben, weil man muss sich das ja auch so vorstellen, die kommen in der Regel nach der Schule zu uns, das heißt, die haben schon irgendwie in der Schule geschrieben und wenn ich denen da noch sagen würde, ja, dann schreibt doch hier doch mal einen Artikel, die meisten würden gehen.
Zurückgeblättert.
Erinnerst du dich dann noch an deinen ersten journalistischen Text?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, so halb. Ich habe damals Texte angefangen in einer Lokalzeitung in Dortmund. Da habe ich so ganz klassischen Lokaljournalismus geschrieben und habe so ganz viele Termine wahrgenommen. Und ich muss auch wirklich sagen, dass das Handwerk, was ich in dieser Lokalzeitung gelernt habe, für mich wirklich so der Grundbaustein war von dem Schreiben. Ich habe dann danach sehr lange als freie Autorin gearbeitet, damals noch für Bento. Einige kennen vielleicht Bento. Bento war das Jugendmagazin von Spiegel Online. Und danach kam ich zu Korrektiv. Und hier habe ich meinen allerersten investigativen Text geschrieben. Und an den erinnere ich mich verdammt gut, weil ich damals so aufgeregt war, als er veröffentlicht wurde. Ich weiß noch ganz genau, es war 9 Uhr morgens. Ich hatte vorher den Text geschrieben, der wurde dann geprüft, da wurde ein Faktencheck gemacht und redigiert, alles am Abend vorher. Und diese Aufregung um 9 Uhr morgens, die werde ich tatsächlich nicht vergessen.
Was war das denn für ein Text?
Das war damals meine erste Recherche. Da ging es darum, also es ging um die Corona-Pandemie, wie Jugendämter eigentlich Menschen, die Hilfe brauchen, also junge Menschen, die wirklich Hilfe gebraucht haben, im Stich gelassen haben. Das war damals so eine Recherche, die ich gemacht habe. Die habe ich auch tatsächlich so komplett eigentlich alleine gemacht, außer natürlich das, was am Ende kam, so wie der Faktencheck und die Redigatur. Und ich glaube, ich war deswegen auch einfach so alleine, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ich habe vorher noch nie eine investigative Recherche gemacht. Und auf einmal habe ich da so einen Text geschrieben und saß da wirklich monatelang da dran. Und dann, als er veröffentlicht wurde, hat sich das so für mich angefühlt, die ganze schwere Last, die in den letzten Monaten auf meinen Schultern quasi war, die war dann so weg. So hat sich das angefühlt, wobei natürlich, dann kamen dann noch die ganzen Reaktionen und so. Aber deswegen werde ich den tatsächlich nicht vergessen.
Gibt's etwas, was du jetzt rückblickend deinem damaligen Ich beim Schreiben sagen oder empfehlen würdest?
Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich wirklich so die ersten Gedanken hatte, in den Journalismus reinzukommen, war tatsächlich wirklich das Schreiben meine Intention. Also ich habe damals als junge Heranwachsende total gerne Texte geschrieben und ich habe immer gesagt, wenn ich in den Journalismus gehe, dann möchte ich 100% wirklich Texte schreiben und ich hatte wirklich so ein Ideal in meinem Kopf. Und immer jedes Mal, wenn ich Texte geschrieben habe, hatte ich dann auch wirklich das Gefühl, das ist es eigentlich, was ich mache, das ist das, was ich liebe. Jetzt im Nachhinein muss ich allerdings dazu sagen, dass nicht das Textschreiben in dem Sinne wichtig ist, sondern eigentlich die Recherche davor. Das, was man davor macht, das Recherchieren, das Fakten überprüfen, mit Menschen ins Gespräch kommen, wirklich nochmal alles durchzugehen, weitere Quellen rauszusuchen, das ist im Endeffekt das, was zählt. Und das hätte ich aber früher nicht gedacht. Ich dachte, ne, man sitzt da so und dann schreibt man so einen Text. Aber das ist ja eigentlich nur das i-Tüpfelchen. Das ist ja quasi das Ende vom Lied. Und das wäre zum Beispiel etwas, wo ich sagen würde, ja, Herr Tietzsche, die ganze Vorarbeit, die ist viel wichtiger.
Ich mache mal direkt weiter mit der nächsten Kategorie, weil die perfekt dazu passt.
Top-Tipp.
Genau, du hast jetzt ja gerade eben schon angesprochen, dass du vor allem am Journalismus das Recherchieren besonders wichtig findest. Gibt es denn da so einen konkreten Skill, den du am wichtigsten findest, jungen Menschen beizubringen?
Also ich habe immer das Gefühl, dass so das Allerwichtigste oft tatsächlich bei jungen Journalisten vergessen wird oder auch gar nicht so ernst genommen wird. Und das ist wirklich das Interview führen. Wie wichtig es ist, dass wir verdammt gute Fragen und kritische Fragen stellen ist. Wie wichtig es ist, wirklich mit Menschen zu reden. Und gerade auch mit der Zielgruppe, mit der ich zum Beispiel arbeite, die sind ja viel, viel jünger. Nicht alle von denen wollen in den Journalismus. Denen fällt das sogar noch schwer, noch schwerer, wirklich gute Fragen zu stellen und vor allem kritische Fragen zu stellen. Und ich finde, das ist wirklich das A und O. Egal, wo wir hingehen, egal, mit wem wir reden, wir müssen gute Fragen stellen. Weil wenn wir gute Fragen stellen, dann haben wir auch die Antwort, die auch wirklich in einen Text oder je nachdem, welches Produkt man dann quasi am Ende veröffentlicht, auch wirklich reinfließen kann. Aber wenn wir schon so das Bare Minimum, ne, die gute Frage nicht mal leisten können, dann haben wir am Ende auch kein gutes Produkt.
Wie bringst du das jungen Menschen bei?
Also ich glaube, zum einen muss man, glaube ich, so ein bisschen natürlich auch die Angst nehmen, es gibt nicht die eine gute Frage. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt frage, XY, möchtest du das und das machen, ja oder nein? Klar, dann ist das, ne, wenn ich wirklich nur dieses Ja und Nein brauche, dann ist das die Frage. Dann ist das die wichtigste Frage, die ich stellen muss. Aber im Regelfall ist das ja nicht so. Im Regelfall haben wir sehr viele Fragen, die wir stellen. Und was ich immer mitgeben würde, ist wirklich gut zuzuhören. Also manchmal bekomme ich immer mit, dass junge Journalisten wirklich so einen Fragenkatalog haben und sie stellen die eine Frage nach der anderen und stellen und stellen und stellen. Aber sie hören nicht zu. Und alles, was wir sagen, da sind immer so kleine Fensterchen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel etwas höre und etwas total spannend finde oder denke, hä, wie hat die Person das gemeint oder das ist ja ein total spannendes Thema, dann wirklich in dieses Fenster reinzugehen und da nochmal eine Frage hinterherzustellen. Ja, ein Fragenkatalog ist wichtig und ja, das dient einem auch wirklich nochmal eine gute Vorbereitung für das Interview zu haben. Aber wenn ich nicht aktiv zuhöre, wenn ich diese Fensterchen nicht nutze, dann ist es völlig egal, was ich mir am Anfang für Fragen aufgeschrieben habe. Das Interview wird nicht gut, weil ich nicht aktiv zugehört habe. Und vor allem habe ich nicht kritisch nachgefragt. Und das kann man nicht mit einem Fragenkatalog vorbereiten.
Und kannst du dich da spontan an eine Situation erinnern, wo jemand aus der Jugendredaktion genau dieses Fensterchen gesehen hat und dann eine entscheidende Frage gestellt hat?
Ich habe mal vielleicht genau das Umgekehrte. Und zwar, wir proben immer mit den Jugendlichen wirklich dieses kritische Fragenstellen. Und wir tun dann immer so, als ob wir zum Beispiel in einer Pressekonferenz wären und da ist zum Beispiel ein Polizeisprecher, also wir imitieren das immer so ein bisschen nach. Und dann versuchen wir immer, den Jugendlichen zu helfen oder ihnen Ansätze zu geben, dass sie wirklich kritische Fragen stellen. Und wenn wir das dann mit denen proben, dann merke ich wirklich jedes Mal, dass so Fragen kommen, erstens, die dann zum Beispiel schon vorher angekündigt worden sind, also die ganzen Infos schon vorher in der Pressemitteilung zum Beispiel drin standen, da muss man dann quasi nicht nochmal nachfragen. Oder aber, wenn wir dann ein bisschen härter sind mit unseren Antworten, dass einige sich dann nicht mehr trauen, wirklich Fragen zu stellen. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig. Wenn jemand schon sehr patzig antwortet, wenn jemand keine Antwort geben will oder aber wenn jemand vielleicht relativ harsch reagiert, da muss man eigentlich genau nochmal nachhaken. Und das ist genau das, was wir zum Beispiel auch den Jugendlichen mit unseren Workshops vermitteln wollen.
Ich habe mich noch gefragt, dein Job ist ja hauptsächlich Jugendlichen das journalistische Handwerk beizubringen. Aber gibt es denn eigentlich auch etwas, was du von jüngeren Menschen über den Journalismus gelernt hast?
Ja, tatsächlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Arbeit mit Jugendlichen extrem inspirierend. Also wirklich diese Dynamik, die sie in die Redaktion reinbringen. Diese Themenideen, die wir zum Beispiel in den Themenkonferenzen haben, das ist alles wirklich jenseits von dem, was klassische Medien machen. Und manchmal denke ich mir so, wenn sie zum Beispiel Themen nennen, ja, total cool, warum sind wir nicht auf diesen Gedanken schon vorher gekommen? Und junge Menschen sind eben noch nicht so krass verfestigt in Strukturen. Das heißt, sie machen nicht jedes Jahr dieselben Themen zu jedem selben Zeitpunkt zum Beispiel. Sie haben neue, frische Ideen. Und ich finde tatsächlich, das inspiriert einen. Das inspiriert einen auch wirklich nochmal zu schauen, was können wir besser machen, weil wir nicht alles genauso machen, wie wir es immer machen. Und deswegen finde ich es auch, also das sage ich auch mal ganz vielen Kollegen immer, wenn man neue Ideen sucht, dann sollte man auf jeden Fall bei jungen Menschen nachfragen.
Was war denn so zuletzt die Themenidee, die dich besonders inspiriert hat?
Wir haben ja 5 Standorte und an diesen 5 Standorten finden halt in der Redaktion quasi so ein bisschen Programmpunkt statt, aber dann auch online. Also das heißt, die Jugendlichen lernen auch die anderen Jugendlichen an den Standorten kennen und die diskutieren dann immer ganz verschieden über verschiedene Themen. Und aus diesen Themen entwickeln wir dann immer die Themenwochen, also was wir dann quasi auf Instagram, TikTok und auf den Podcast-Plattformen veröffentlichen. Und was ich tatsächlich wirklich sehr, sehr spannend finde, ist immer, wenn die Jugendlichen aus der Ich-Perspektive über ein Problem berichten. Also zum Beispiel eine Sache, die ist schon etwas länger her, aber die ist mir sehr, sehr stark im Kopf geblieben, als es damals in der Corona-Pandemie diesen langen Schullockdown gab und wo die Jugendlichen dann wirklich erzählt haben, mir geht es nicht gut. Und ganz viele haben dann gesagt, ja, ich habe überhaupt nicht mehr das Gefühl, angedockt zu sein. Ich habe das Gefühl, ich erreiche meinen Lehrer nicht und ihm ist es auch völlig egal, meinem Lehrer, was ich gerade tue. Und wirklich diese Emotion in dieser Themenkonferenz, das werde ich niemals vergessen. Weil wir damals wirklich gesehen haben, wie es jungen Menschen geht. Und das zieht sich bis heute. Und in allen Themenkonferenzen, die wir machen, diese Ich-Perspektive von den Jugendlichen, die ist unglaublich wertvoll. Weil wir einfach merken, dass da eine Generation ist, die auf die A nicht gehört wird und auch die B gar nicht gesehen wird.
Wir wollen ja hier in dem Podcast die Geschichten von JournalistInnen, die uns inspirieren, erfahren. Deswegen würde ich auch nochmal ganz gerne etwas über deinen persönlichen Werdegang hören. Du stammst ja aus einer türkischen Gastarbeiterfamilie und hast damit, glaube ich, einen ziemlich besonderen Zugang zum Journalismus, weil der ja schon sehr exklusiv und elitär sein kann. Deswegen würde mich interessieren, wie du denn in den Journalismus gekommen bist.
Also tatsächlich so den Journalismus habe ich wirklich in der Schule kennengelernt, weil wir damals Zeitungsprojekt in der Schule hatten. Und eigentlich war ich genauso wie die Jugendlichen, mit denen ich mich heute auseinandersetze. Ich wusste eigentlich so gar nicht wirklich, was der Journalismus ist. Und in diesem Zeitungsprojekt, das war auch eine Lokalredaktion, die zu uns in die Schule gekommen ist, da war ein Journalist, der hat so ein bisschen von seiner Arbeit erzählt. Und ich weiß doch ganz genau, dass ich damals gedacht habe, genau das will ich auch machen. Ich fand das so cool, was der wirklich in der Schule erzählt hat und dachte, wow, das ist genau der Job, den ich mir vorstelle. Das Problem war nur, ich wusste überhaupt nicht, wie ich reinkommen soll. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was ich überhaupt dafür benötige. Und ich wusste auch gar nicht so, wo kann ich andocken. Und ich finde, Journalismus ist auch so ein Beruf, wo Lehrer jetzt auch nicht so krass helfen können, weil er eben, so wie du gesagt hast, ne, relativ elitär, relativ exklusiv ist. Und ich hatte dann damals wirklich so ganz klassisch, habe ich geguckt, was gibt's eigentlich. Also habe ich so ein bisschen gegoogelt und habe dann herausgefunden, dass Uniradio, also dass Unis immer so ein Uniradio haben. Und ich dachte, naja, also ich war damals Schüler und ich dachte, naja, Studenten sind jetzt auch nicht viel älter als ich, dann frage ich da einfach mal nach. Und da, also beim Uniradio in Dortmund, Eldoradio heißt das, da habe ich meine allerersten journalistischen Erfahrungen gemacht. Und diese Momente in der Redaktion damals mit dem ehemaligen Chefredakteur von Eldoradio, die werde ich nicht vergessen, weil ich da wirklich gelernt habe, was für ein verdammt cooler Job das eigentlich ist. Und ich habe wirklich meine ersten journalistischen Erfahrungen da gesammelt. Ich bin dann immer nach der Schule zur Uni quasi gefahren, habe dann dort ein bis zweimal wöchentlich mit an dieser Sendung gearbeitet. Und da der ehemalige Chefredakteur, der hat mir dann auch mal ganz viel erklärt, so was man zum Beispiel studieren könnte, wo man hingehen könnte, wo man Praktika nochmal bekommt. Und das hat mir wirklich sehr, sehr stark geholfen. Also das heißt, zum einen musste ich natürlich irgendwie selber irgendeinen kleinen Zugang finden und ich finde gerade so niederschwellige Angebote wie zum Beispiel Jugendredaktionen oder zum Beispiel Uniradios, die helfen einem wirklich Fuß zu fassen. Und dann bin ich relativ schnell damals dann also nach meiner Schule habe ich dann Journalismus studiert und ich glaube im ersten oder zweiten Semester habe ich dann durch Twitter eine Stellenanzeige für ein Praktikum bei Spiegel Online gesehen. Die hatten damals, also sie haben das Bällebad genannt, die hatten damals dann die Jugendredaktion, also das Jugendprojekt Bento geplant. Und dann bin ich halt da wirklich nach so zwei Semestern Uni, bin ich dann quasi da für ein Praktikum hingegangen. Und da die Erfahrungen bei Bento, die waren so cool, weil ich damals gemerkt habe, junger Journalismus mit Jugendlichen, mit jungen Menschen, das ist so wirklich das, was ich machen will. Und tatsächlich bin ich dem auch treu geblieben. Also ich habe dann noch ein paar andere Stationen gemacht. Und bei Korrektiv muss ich dazu sagen, also ich habe Korrektiv schon sehr, sehr lange gesehen. Korrektiv selber hat ja auch seinen Hauptsitz in Essen und ich komme ja auch aus dem Ruhrgebiet. Aber bei Korrektiv war es zum Beispiel so, ich habe mich nie getraut, mich bei Korrektiv zu bewerben, weil ich dachte immer, oh, das sind die, die investigativ arbeiten Und ich mache ja nur Jugendjournalismus. Ich kann mich da niemals bewerben. Und deswegen habe ich das halt nie gemacht, weil ich mich einfach tatsächlich nicht getraut habe. Weil ich dachte, das ist so, ne, das ist so richtig elitär. Und da arbeiten wirklich nur die, die ganz, 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 ganz viel Erfahrung haben. Und dann hatte ich mich aber doch bei Korrektiv beworben, weil ich nämlich durch Zufall den ehemaligen Redaktionsleiter von Salon 5 kennengelernt habe auf einer Veranstaltung. Und der hat nämlich auch einen türkischen Migrationshintergrund. Und wir haben uns auf einer Veranstaltung kennengelernt und er sagte dann, er hatte sich dann vorgestellt und sagte dann, dass er bei Korrektiv arbeitet. Und als ich ihn dann gesehen habe, dachte ich, ey, cool, wir haben ungefähr denselben Background und du arbeitest bei Korrektiv, wie cool ist das? Dann haben wir uns verknüpft und kurz danach habe ich dann gesehen, dass die ein Volontariat ausgestellt haben für Salon 5 und habe mich dann da beworben und so bin ich dann tatsächlich Korrektiv gekommen. Also, weil ich gesehen habe, dass das machbar ist, mit dem Background, den ich habe, in so einer Redaktion zu arbeiten.
Wie würdest du sagen, hat sonst dein Background, deinen Weg in den Journalismus beeinflusst?
Also man muss natürlich sagen, dass viele, also das merke ich immer wieder, dass viele immer so ein bisschen das Gefühl haben, man braucht Vitamin B oder man muss irgendjemanden im Journalismus kennen, um reinzukommen. Ja, klar, das kann einem den Weg vereinfachen. Ich glaube aber wirklich, egal welchen Background man hat, wenn man wirklich Lust auf diesen Job hat und wenn man sich wirklich so ein bisschen bemüht, zum Beispiel die Google-Suche, die ich gemacht habe, ganz am Anfang mit Eldoradio oder zum Beispiel auf verschiedene Veranstaltungen geht und einfach sich zu trauen, jemanden mal anzusprechen. Ich glaube, das ist, hilft einem tatsächlich viel mehr, so ein bisschen aus seiner Rolle rauszukommen und nicht immer in dieses, ja, ich habe diesen Background und ich weiß jetzt gar nicht, was ich damit quasi machen kann, weil die Zugänge, die sind sehr, sehr klein. Ja, die sind sehr, sehr klein, aber die sind da. Und jede Chance zu nutzen, das war so ein bisschen das, was mir tatsächlich geholfen hat.
Dieser Weg ist ja dann, gerade weil die Zugänge oft so klein und versteckt sind, überhaupt kein leichter. Gab es für dich da auch mal einen Moment, an dem du dachtest, dass alles überhaupt gar nicht schaffbar ist und Journalismus vielleicht doch nicht das Richtige für dich ist?
Ja, tatsächlich sind es wirklich diese Zugänge, die einen wirklich einschüchtern können. Also ich finde, es fängt schon da an, dass wir, so wie du ganz am Anfang gesagt hast, zum Beispiel immer die großen Medienhäuser in den großen Hauptstädten haben, dass wir die in den Metropolregionen haben, dass sie in Berlin sind, dass sie in Hamburg sind. Ich komme aus Dortmund. Und gerade in den jungen Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, einfach alleine nach Berlin zu gehen. Ich hätte mir nicht vorstellen können, einfach alleine nach Hamburg zu gehen. Und dann kommt ja noch dazu, dass Journalismus, also da, wo Journalisten sind, auch nicht so krass zugänglich sind. Das heißt, das ist kein Gebäude, wo ich einfach reingehen kann. Ich kann nicht einfach in irgendein Medienhaus reingehen und sagen, ja, hallo, ich könnte mir vorstellen, irgendwas im Journalismus zu machen. Und das war tatsächlich Momente, wo ich so im Nachhinein gemerkt habe, die sind recht einschüchternd. Wenn man zum Beispiel in ein riesen Medienhaus reingeht, vielleicht seine Bewerbung abgeben möchte und das erstmal fördern, man kommt nicht einfach rein, man weiß auch nicht wohin. Und das sind Momente, wo ich im Nachhinein denke, wir brauchen tatsächlich wirklich einen niederschwelligen Journalismus. Wir haben zum Beispiel bei Salon 5, genau deswegen sind wir auch in Bottrop und genau deswegen sind wir auch in nicht großen Städten, weil wir sagen, wenn wir immer in unseren Hochhäusern da sitzen, wenn wir immer einen Pförtner haben, der quasi an der Eingangstür ist und keiner, wirklich keiner rein kann, dann haben wir auch keinen niederschwelligen Zugang. Dann ermöglichen wir Menschen, die eben keine Vorerfahrung haben, die vielleicht einen anderen Background haben, nicht in den Journalismus so einfach reinzukommen. Und wir haben zum Beispiel in Bottrop und auch an allen anderen Standorten ist es bei uns so, wir haben immer so kleinere Ladenlokale, die wir angemietet haben, also wirklich so auf der Straße, man kommt einfach rein und die Jugendlichen, die sehen das teilweise, die öffnen einfach die Tür und dann sagt einfach irgendjemand Hallo und wie geht's dir? Also man ist wirklich genau drinne. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel eine Sache, die mir sehr stark geholfen hätte, wenn es Salon 5 in meiner Jugendzeit gegeben hätte.
Und auch wenn es jetzt schon mehrere von diesen Redaktionen gibt es ja noch total viele Ortschaften, an denen es einfach nicht so ein Angebot wie Salon 5 gibt. Was würdest du so jungen Menschen sagen, die an Journalismus interessiert sind oder gerade dabei sind, damit zu starten und eben nicht so ein niederschwelliges Angebot um die Ecke haben?
Also das eine ist natürlich, sich tatsächlich so eine Jugendredaktion zu suchen. Aber du hast recht, das gibt es einfach nicht überall. Also wir arbeiten zum Beispiel bei Salon 5 auch online. Das heißt, man kann bei uns auch online mitmachen. Aber auch da muss man natürlich sagen, nicht jeder kann sich das vorstellen. Manche wollen tatsächlich wirklich einen Redaktionsort haben. Und ich würde immer andocken tatsächlich an so Jugendformaten. Also das kann zum Beispiel eine Schülerzeitung sein. Das kann zum Beispiel verschiedene Vereine sein, die was mit Medien machen. Also da, wo der Zugang am aller einfachsten ist, da, wo die Leute tatsächlich jemanden suchen, der ein bisschen Journalismus macht, der ein bisschen Berichterstattung macht. Ich kenne zum Beispiel auch ganz viele lokale Projekte, die angefangen haben mit journalistischer Berichterstattung. Und da wirklich reinzukommen und vor allem so in so einem kleineren Raum erstmal Erfahrungen zu sammeln, ist dieser Job überhaupt etwas für mich? Damals meine Erfahrungen bei Eldoradio, das war eine kleine Redaktion, wir waren ein paar Leute, die ein bisschen Radio gemacht haben. Das hat mir total geholfen, um erstmal zu verstehen, dass hier kann ich quasi guten Journalismus machen. Ganz viele, wenn ich mit jungen Journalisten rede, sagen immer direkt, dass sie zu den großen Häusern wollen. Das Erste ist, in so ein großes Medienhaus reinzukommen, ist gar nicht so einfach. Und das Zweite ist, ich weiß auch gar nicht, ob man da wirklich glücklich wird. Also gerade, wenn man sehr wenig Erfahrung hat, wo wir alle stehen. Ne? Also keiner kommt mit Erfahrung auf die Welt. Das heißt, jeder muss erstmal Erfahrungen sammeln. Das ist völlig normal. Aber wenn man noch sehr, sehr wenig Erfahrung hat und dann direkt in eins der großen Medienhäuser will, da wird man auch nicht wirklich etwas machen können. Also deswegen empfehle ich wirklich immer eher, sich kleinere Redaktionen rauszusuchen, Jugendformate rauszusuchen, wo man auch wirklich etwas machen kann. Und ich sage auch ganz ehrlich, nur weil auch dem Lebenslauf ein großes Medienhaus drin steht, heißt das auch nicht, dass man guten Journalismus macht.
Trotzdem steht es ja um den Journalismus in Deutschland und auf der ganzen Welt gar nicht gut. Also ganz viele Medienhäuser müssen Stellen streichen, immer weniger Menschen sind bereit, Geld dafür auszugeben. Gibt's was, was dir Hoffnung macht, dass der Journalismus trotz all dem eine gute Zukunft versichert?
Also tatsächlich, was mir wirklich Hoffnung macht, ist zu wissen, dass Journalismus essentiell für die Demokratie ist. Wir brauchen Journalismus, damit wir eine gute Demokratie haben können. Und wenn wir genug Menschen haben, die an die Demokratie glauben, wenn wir genug Menschen haben, die sagen, ja, verlässliche Informationen, faktenbasierte Informationen, die sind wichtig, damit wir einen guten Diskurs haben, dann glaube ich, wird es den Journalismus immer geben. Und das ist ja zum Beispiel auch ein Thema, was wir sehr, sehr, sehr stark bei Korrektiv einfach vertreten, dass wir sagen, wir brauchen gut verlässliche Informationen, wir brauchen faktenbasierte Informationen. Und das macht mir Hoffnung. Und ob es am Ende verschiedene Formate sind oder ob wir am Ende auf der Plattform sind oder auf der Plattform, das wird sich dann mit der Zeit auch zeigen. Und natürlich müssen wir darauf reagieren, dass wir gute Finanzierungsmodelle finden. Natürlich müssen wir darauf reagieren, wie die Social-Media-Plattformen zum Beispiel mit Desinformation oder mit Propaganda umgehen. Auf jeden Fall. Aber wenn wir daran glauben, dass Journalismus wichtig für die Demokratie ist, dann wird der Journalismus immer wichtig sein. Und dann, ja, klar, dann müssen wir gucken, dass wir zum Beispiel schauen, dass es genug Lokalredaktionen gibt, die auch wirklich im Lokalen berichten können. Dann müssen wir schauen, dass Journalismus genau dahin geht, wo eben keiner hinschaut.
Vielen Dank, Diha Tietzsche, für dieses Plädoyer und das spannende Gespräch.
Super, vielen, vielen Dank. Danke für das Gespräch. Ich fand es auch sehr spannend.
Hatice Karaman hat uns heute gezeigt, wie wichtig es ist, dass junge Menschen auch abseits von Millionenstädten die Möglichkeit haben, in den Journalismus zu finden. Und wie man trotz der vielen Krisen mit Hoffnung in die Zukunft blicken kann. Das war die zweite Episode der diesjährigen Staffel von Reporter Insights. Wenn sie euch gefallen hat, dann liked, abonniert und teilt den Podcast gerne. Das hilft uns, gehört zu werden. Wir freuen uns auch über Feedback, am liebsten über Instagram. Dort heißen wir @reportageschule.
Reporter Insights. ist eine Produktion der Reportageschule und Reportagen FM.